Hallo und schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin einer von denen, die wieder gut erholt aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Wir hatten diesmal einen ganz besonderen Urlaub. Wir waren ganz weit weg in Kanada. Da erzähle ich gerne noch außerhalb dieser Predigt, wenn mich einzelne von euch darauf ansprechen, gerne nach dem Gottesdienst oder irgendwann später in den nächsten Wochen ein bisschen von. Aber eins möchte ich jetzt erzählen. Keine Geschichte wie von dem Bären, die ich vorhin schon mal kurz angefangen habe bei der Tonprobe, sondern ich möchte davon erzählen, was ich mir zu lesen mitgenommen habe. Also ich nehme mir ganz gerne in den Urlaub Bücher mit, die aus dem Land oder der Region spielen, wo ich gerade bin. In dem Fall waren das also mehrere Romane aus Kanada, die ich mitgenommen habe. Das war ein Beziehungsroman, der im Nationalpark Jasper spielt. Es waren Krimis, die in Vancouver und Victoria spielten. Auch ein Krimi, der in Neufundland spielte. Also so einmal quer durchs ganze Land. Und solche Krimis lese ich wirklich total gerne, nicht nur im Urlaub. Krimis finde ich dabei einerseits manchmal irritierend und abstoßend, aber ich finde sie auch total faszinierend. Die kriminellen Vorfälle finde ich in der Regel abstoßend, irritierend, vor den Kopf stoßend, wie auch immer. Aber die Ermittlungen zu den Hintergründen, die finde ich wie so ein tolles, spannendes Puzzle, was sich so nach und nach zusammensetzt, total faszinierend und spannend. Nun ist der Urlaub vorbei und da widme ich mich wieder weniger den Krimis, ein bisschen schon auch noch, habe gestern ein spannendes Hörbuch gehört, aber ich widme mich auch wieder der Bibel und der Theologie, was ich im Urlaub auch lese, aber nur so ein bisschen. Dabei geht es mir in manchen Stellen der Bibel ganz ähnlich wie mit den Krimis. Also ich finde das manches abstoßend oder irritierend und dann doch total faszinierend. Da gibt es also manche Geschichten, die verstehe ich im ersten Moment nicht oder finde sie aus heutiger Sicht total falsch, schockierend, wie auch immer. Und dann gibt es auf der anderen Seite Dinge, die ich total faszinierend finde oder manchmal auch diese Geschichten, die total abstoßend sind, manchmal finde ich auch da was Faszinierendes dran. Manchmal begeistert es mich, danach zu forschen, wie man es denn erklären oder auf heute übertragen könnte. Gerade die Geschichten, die so im ersten Moment überhaupt nicht zu unserer heutigen Zeit passen. Manchmal erschließt es mir sich aber auch gar nicht, was damals sich wohl Gott oder die Menschen, die das gemacht haben, so dabei gedacht haben. Und ich weiß von einzelnen von euch, dass ihnen das ganz genauso geht und dass sie sich genauso wie ich mich im Urlaub mit spannenden Krimis beschäftige, gerade die Urlaubszeit manchmal nutzen, um theologische Literatur zu lesen oder mehr in der Bibel zu lesen, wo man so im normalen Arbeitsalltag, wenn man nicht gerade Pastor ist, meistens ja nicht immer so ausführlich so zu kommt. Und so habe ich mir für heute einmal ein bisschen schwerere Kost ausgesucht und möchte über Bibelstellen sprechen, die irritierend oder abstoßend wirken und zumindest nicht leicht zu erklären sind. Eine Bibel über Bibelstellen, die mir Bauchschmerzen bereiten. Um es gleich vorwegzunehmen, ich werde nicht über alle Stellen sprechen, die mir Bauchschmerzen bereiten oder die ich irritierend finde. Und ich werde zu den Stellen, die ich erwähne, sie auch nicht perfekt erklären können. Ich werde aber aufzeigen, wie man damit umgehen kann, wie man trotz solcher Stellen, wo sich ein bisschen die Nackenhaare sträuben, trotzdem glauben kann. Trotz dieser Fragezeichen, die wir dazu haben, am Glauben festhalten kann und damit umgehen kann. Erstes Beispiel. Völkermord. Völkermord ist ja nur was, wo wir heute, denke ich, in aller Regel sagen, das geht gar nicht. Aber in der Bibel kommt sowas an mehreren Stellen vor. Im Januar diesen Jahres, da gab es die tägliche Bibellese, die ökumenische Bibellese über das Buch Josua. Und da kommt genau das drin vor. Es begann mit dem schönen, erbaulichen Vers an den Josua, den Nachfolger von Mose, sei mutig und stark. Da habe ich bestimmt in den letzten 10 Jahren allein hier in der Gemeinde schon mindestens 2-3 Mal drüber gepredigt. Ist ein total schöner Text. Sei mutig und stark, kann man prima und toll übertragen. Eigentlich, wozu sollte denn Josua mutig und stark sein? Er sollte mutig und stark sein, um das Volk Israel anzuführen, um die kananitischen Stämme auszurotten. Entsetzlich finde ich dabei vor allem, dass sie niemanden am Leben lassen sollten. Sie sollten alle Frauen, Alten und Babys töten. Das geht zurück auf eine Anweisung Gottes aus dem 5. Buch Mose. Da sagte Gott: An allen Völkern im Land müsst ihr den Bann vollstrecken, wie der Herr, euer Gott, es befohlen hat. An den Hittitern, den Amoritern, den Kanaanitern, den Perisitern, den Hivitern und den Jebusitern. Sonst verführen sie euch dazu, dem Herrn untreu zu werden und alle die Scheußlichkeiten nachzuahmen, die sie zu Ehren ihrer Götter begehen. In einem Kommentar dazu habe ich im Januar gelesen, wie dieser Völkermord erklärt werden kann und in dem Kommentar sogar zu rechtfertigen sei. Nämlich, da hieß es, Gott habe dies zu Recht angeordnet, weil die einheimischen Völker ihren Göttern Kinder geopfert haben, weil sie Wahrsagerei betrieben haben und außerdem Inzest, Homosexualität und Sodomie praktiziert hätten. Als ich das las, zog sich mir ganz schön der Magen zusammen und meine Nackenhaare stellten sich auf. Also nicht nur, als ich den Bibeltext las, sondern auch, als ich den Kommentar dazu las. Weil wenn ich das übertragen wollte, dann wäre es gerechtfertigt, auch heute noch alle Menschen abzuschlachten, die andere Moralvorstellungen haben als wir. Ist Völkermord und ethnische Säuberung also wirklich gerechtfertigt, wenn sich ein betroffenes Volk nicht an die eigenen Moralvorstellungen hält oder nicht den eigenen Glauben teilt? Nach dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine befürwortete der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill diesen Krieg und er sagte damals dazu, dass der Krieg gerechtfertigt sei, dieses Einfallen in der Ukraine, um den vom Westen geförderten sexuelle Freizügigkeit und den Kapitalismus aufzuhalten, der Russland immer näher käme durch die Ukraine. Auch darüber bekam ich eine ziemliche Wut. Man kann doch nicht alles abschlachten, was einem falsch und fremd vorkommt. Aber in manchen anderen Bibelkommentaren habe ich auch so ganz ähnliche Erklärungen wie von diesem Patriarch Kyrill dann auch zum Buch Josua gelesen. Gott habe ein Recht zum Völkermord oder den Völkermord anzuordnen, weil Israel das Recht auf dieses Land gehabt hätte. Aus heutiger Sicht für mich völlig unfassbar. Nach der Logik wäre ja Gewalt und Mord gegenüber allen möglichen Menschen zu rechtfertigen, immer dann, wenn man es glaubensmäßig oder biblisch für richtig hält oder wenn die anderen Menschen einen anderen Glauben haben. Die biblische Erklärung im 5. Buch Mose, die ich eben vorgelesen habe, bezieht sich dagegen nur darauf, auf diese einmalige Situation, wo Israel als Volk Gottes sich durch die ursprünglichen Bewohner nicht mehr vom Glauben abbringen lassen sollte. Auch das macht mir Bauchschmerzen, aber es lässt sich immerhin nicht ganz so umfassend missbrauchen, als wenn wir es allgemein, als allgemeine Anweisung für alle Menschen in der Bibel finden würden. Die Suche nach Erklärungen in der Bibel fasziniert mich genauso wie das Lesen von Krimis. Und doch denke ich mir manchmal, dass ich doch auch nicht alles erklären können muss, was ich da so lese. Ich muss nicht alles mit meiner heutigen Erkenntnis, mit meinem heutigen Verständnis und mit dem, was ich aus dem Neuen Testament gelernt habe, in Einklang bringen können. Gott ist nicht dazu verpflichtet, mir zu erklären, wie er es damals gemeint hat. Und ich muss es nicht alles perfekt in Einklang bringen können. Ich darf auch heute zu der Erkenntnis kommen, das sehe ich aus heutiger Sicht falsch. Das sehe ich vielleicht auch aus neutestamentlicher Sicht falsch. So zum Beispiel eine andere Stelle aus dem Buch Richter am Ende, wo jemand seine Frau zerstückelt, sie an alle möglichen anderen Stämme schickt und dann daraufhin gemeinsam das Volk Israel beschließt, den Stamm Benjamin auszurotten. Unmöglich aus heutiger Sicht. Das haben sie sogar dem eigenen Volk oder einem Volksteil von sich selbst zugemutet, ihn auszurotten, wegen einer schlimmen Tat, die sicherlich damals passiert war. Aber aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar. Aber was mache ich jetzt mit solchen ganzen Stellen, mit den Stellen von Völkermord, von Überhauptmord, von dem, dass Menschen Dinge taten, die ich aus heutiger Sicht seltsam, falsch, gräulich finde? Also zunächst einmal lese ich sie einfach, wie einen Krimi. Nehme sie zur Kenntnis und relativiere sie nicht vorschnell. Es ist ja Gottes Geschichte mit seinem Volk und es steht in der Bibel. Und was in der Bibel steht, ist mir zunächst einmal total wertvoll, auch dann, wenn ich es nicht verstehe. Auch dann, wenn ich es abstoßend oder irritierend finde. Ich halte es für Gottes Wort, auch für Gottes Wort an mich und an die Menschen von heute, wenn auch nicht jede Stelle im gleichen Maß für heute noch gültig ist. Da streiche ich jedenfalls nicht einfach irgendetwas raus und erkläre auch nichts einfach damit, dass ich es für einen später hinzugefügten Fehler halte. Mir hilft dabei, dass ich weder das damalige Handeln Gottes noch das damalige Handeln von Menschen rechtfertigen muss. Gott braucht meine Rechtfertigung nicht. Ich muss ihn nicht in Schutz nehmen vor der Kritik, die ich selbst habe oder die andere heutzutage vorbringen. Zunächst ist das einfach mal Geschichte. Und die Geschichte ist von späteren Generationen nie gut bewertbar. Nicht nur die biblische Geschichte ist schwer zu bewerten aus nachfolgender Generationensicht, sondern auch unsere deutsche Geschichte ist immer nur schwer messbar und bewertbar. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Großvater vom Zweiten Weltkrieg erzählt hat und auch davon, dass bei uns im Dorf zu Hause Juden abtransportiert wurden. Und ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Aber ich würde mich hüten, meinen Großvater und andere, die damals im Dorf lebten, dafür zu verurteilen, dass sie weggeschaut haben. Weil ich weiß ja nicht, ob ich nicht auch weggeschaut hätte. Also aus späterer Sicht rückblickend Geschichte zu beurteilen, ist immer schwierig. Wir können sagen, das finde ich heute falsch. Und den Mut hätte ich auch bei der Bibel zu sagen, das finde ich aus heutiger Sicht falsch, was damals gemacht wurde oder gesagt wurde. Aber ich kann es nicht beurteilen und kann schon gar nicht die Menschen damals oder gar Gott dafür zur Verantwortung ziehen, dass er etwas gemacht hat, was ich aus heutiger Sicht falsch finde. Mir hilft dabei, dass ich Gott nicht in Schutz nehmen muss und nicht alles bewerten muss, was ich in der Bibel lese. Zunächst ist es also einfach Geschichte und ich nehme es so, wie ich es da vorfinde und lasse es zu mir sprechen. Mit all dem, was es in mir auslöst, an Aggression, an Irritation, aber an vielen Stellen natürlich auch, was es in mir an Glauben auslöst und an Anerkennung. Ich glaube, es macht es für das Volk damals nicht besser, dass ich es nicht erklären kann oder erklären will, nicht alles. Aber es gibt mir trotzdem eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich kann und muss nicht alles rechtfertigen, was ich in der Bibel lese und nicht verstehe. Der Völkermord in Kanaan und ähnliche Bibelstellen sind eine einmalige Anordnung Gottes, die ich heute nur zum kleinen Teil manchmal auch gar nicht verstehe oder falsch finde und die ich einfach so stehen lassen muss. Zumal manches Gemetzel damals, wie das erwähnte Gemetzel gegenüber den Benjaminitern im Richterbuch, gar nicht von Gott angeordnet war, sondern menschengemacht war, also eine Reaktion aufgrund dessen, was die Menschen für damals für falsch fanden. Ja, es gibt aber noch andere Stellen, natürlich nicht nur Völkermord und ähnliches Gemetzel, die ich aus heutiger Sicht etwas irritierend oder abstoßend finde, die mir Bauchschmerzen bereiten. Es gibt noch so einen anderen Bereich, den ich auch noch als Beispiel erwähnen möchte. Und das sind die Opfer von damals. Es fing in der Bibel mit dem Opfern vergleichsweise harmlos mit einzelnen Dankopfern an, die Abel und Noah und andere Menschen aus Dankbarkeit für Gott geopfert haben. Ein ähnliches Opfer, allerdings unblutiges Opfer, brachte dann Abraham, als er von einem gewonnenen Vergeltungskrieg in Form des Zehnten ein Opfer an den damaligen König und Priester Melchisedek aus Jerusalem gab. Und dann, einige Zeit später, aus Abraham war inzwischen Abraham geworden und er hatte zwei Söhne bekommen. Da wurde er von Gott aufgefordert, in der Wüste ein Opfer zu bringen, eine sehr bekannte biblische Geschichte. Und er war bereit dazu, seinen Sohn Isaak in der Wüste zu opfern. Und das Schlimme daran finde ich nicht, dass er dazu bereit war. Das Schwierige und Irritierende daran finde ich, dass es im Neuen Testament als Glaubensvorbild erwähnt wird, dass Abraham so gehandelt hat. Was denkt ihr, wäre ich für euch ein Glaubensvorbild, wenn ich bereit wäre, meine Kinder für Gott zu töten? Ist schon irritierend, oder? Ist schon echt irritierend. Und ich glaube, wir müssen den Mut haben, dazu zu stehen und zu sagen, ich finde das irritierend. Ich komme damit nicht klar. Glücklicherweise verhinderte Gott diese Opferung von Isaak und erklärte später sogar ausdrücklich, dass er Menschenopfer nicht möchte. Aber trotzdem, bei mir bleibt da so ein mulmiges Gefühl, wenn ich das lese und vor allem, wenn ich im Neuen Testament davon lese, dass Abraham deswegen, weil er das gemacht hat oder dazu bereit war, ein Glaubensvorbild ist. Es bleibt so ein mulmiges Gefühl. Oder wenn ich diese ganzen Tieropfer im Alten Testament lese. Morgens und abends Brandopfer, Heilsopfer, Sünd-, Sühn- und Schuldopfer, Feueropfer, Dankopfer, vor allem im dritten Buch Mose, das ist voll von Opferhandlungen, wo Tiere geopfert wurden, wo das Blut dann munter in der Gegend herum und an den Altar gesprengt wurde und wo das überwiegend das ganze Fett der Tiere zu einem Wohlgeruch Gottes verbrannt wurde und dann zum Himmel aufgestiegen ist. Stellt euch mal vor, wir hätten das heute noch so und wir würden hier jedes Mal vorm Gemeindehaus jeden Sonntagmorgen so mehrere Tiere erst schlachten, ausnehmen und dann das Fett in Brand stecken, sodass also Halbwetter von so einer schwarzen Wolkensäule bedeckt wäre. Und das würden alle Gemeinden hier rundherum machen. Aus heutiger Sicht, Wahnsinn. Die zahlenmäßig größten beschriebenen Opferungen waren bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem unter König Salomo. 22.000 Rinder, das dauerte eine Woche lang, 22.000 Rinder wurden geschlachtet und 120.000 Schafe. Es wurde natürlich auch großzügig verteilt und das Geschlachtete wurde an die Menschen verteilt zum Feiern. Aber das ganze Fett von diesen ungefähr 150.000 Tieren wurde verbrannt. Jetzt in einer Woche wird das Fett von 120.000 Tieren verbrannt. Da hat also eine Woche lang eine riesenschwarze Wolke, die den ganzen Himmel wahrscheinlich bedeckt. Unvorstellbar. Dass man mit solchen Opfern Gott dankt und ihm gedenkt, dass man ihn ehren damit könnte, ist aus heutiger Sicht für mich unvorstellbar. Ist das nicht Tierquälerei im Namen Gottes? Auf der anderen Seite ist mir beim darüber Nachdenken aufgefallen, dass die Menschen damals natürlich ihre Tiere deutlich artgerechter hielten, als wir das heute tun. Und ich habe mal nachgelesen letzte Woche, wie viele Tiere in Deutschland täglich geschlachtet werden. Was denkt ihr? Habt ihr eine Ahnung? Wie viele Tiere werden täglich in Deutschland geschlachtet? Sagt mal einfach eine Zahl. 500.000. 10.000. Okay. Wie viel? Was war das? 10 Millionen. So ganz so viel ist es nicht. Täglich werden in Deutschland 2 Millionen Tiere geschlachtet. 2 Millionen Tiere, davon allein 1,7 Millionen Hühner. Genau, und 10.000 Rinder etwa. Und ich glaube 150.000 Schweine oder so ähnlich. Also täglich. Also das könnten wir gar nicht alles essen. Es ist der Wahnsinn. Also wir halten und verbrauchen heute deutlich mehr Tiere pro Kopf als die Menschen damals. Klar, die Zeremonie damals mit dem Rauch aufgelassenen Verbrennen von Fett, was ich eben so schön dargestellt habe und erzählt habe, das kommt uns heute befremdlich vor. Aber aus damaliger Sicht käme das denen bestimmt ganz schön befremdlich vor, was wir einen Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch haben und dass da auch ein Großteil von weggeschmissen wird, weil wir es gar nicht alles verbrauchen. Tja, wie gehen wir mit solchen Stellen um? Also ich bin erstmal total froh, dass wir heute solche Opfer nicht mehr bringen müssen. Im Neuen Testament werden als Opfer, die wir darbringen sollen, Lob, Danksagung und der Dienst für Jesus, in dem wir anderen Menschen Gutes tun, erwähnt. Dennoch kommt auch im Neuen Testament der Gedanke des Opfers vor, und zwar im Zusammenhang mit Jesus und mit seinem Tod. Wir wollen ja auch nachher noch Abendmahl feiern und das Gedenken an den Tod von Jesus ist dabei ein ganz zentrales Element. So muss ich zugeben, dass auch der Gedanke daran, dass Jesus für mich sterben musste, mir manchmal so ein bisschen Bauchweh macht. Nicht, weil er sterben musste, also das auch, Aber allein schon der Gedanke, dass Gott ein Opfer benutzt hat, um mir meine Schuld zu vergeben, finde ich aus heutiger Sicht ein Stück weit befremdlich. Vor dem Hintergrund des Alten Testaments mit den damals beschriebenen vielen Opfern macht es total Sinn, wie es im Neuen Testament beschrieben wird mit Jesus. Aber aus meinem heutigen Verständnis tue ich mir echt ein bisschen schwer damit, dass für mich ein Mensch sterben muss. Der Gedanke, dass Gott sich in Jesus selbst opfert, macht nur vor dem Hintergrund des Alten Testaments einen Sinn, glaube ich. Von daher halte ich persönlich es für durchaus denkbar, dass der Dienst von Jesus mit diesem Beispiel vor allem in das damalige jüdische Denken hinein so erklärt wurde. Übrigens, im Neuen Testament wird dieses Opfer an verschiedenen Stellen auch ganz unterschiedlich erklärt. Völlig verstehen und perfekt erklären kann ich es darum selbst nicht. Der Gedanke dabei ist jedenfalls, dass Jesus als Sohn und Teil Gottes selbst frei von Sünde war und sein Leben als einmaliges Opfer für alle Menschen geben konnte. Durch seinen Tod, durch sein hingegebenes Leben sind nun alle Menschen, bin ich und bist du, frei von Sünde, frei von Schuld und vor allem von den Folgen von Sünde und Schuld. Der Tod von Jesus am Kreuz wird dabei als Sühneort betrachtet, als ein Ort, der uns daran erinnert, wo wir Vergebung finden. Als ein Ort, wo nicht durch den Tod eines Tieres die Schuld vergeben wird, was auch im Alten Testament schon nicht so war, dass durch das Opfern von Tieren die Schuld vergeben wurde, sondern es war das Erinnerungszeichen dafür, dass Schuld vergeben wurde. Und so ist Jesus für mich und sein Tod das Erinnerungszeichen dafür, dass meine Schuld vergeben wurde. Ich brauche das Opfer, was mir das sinnbildlich vor Augen stellt, dass ich mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden bin. Gott braucht dieses Symbol, dieses Opfer nicht. Deshalb spricht Gott auch schon im Alten Testament mehrfach davon, dass ihm nicht Opfer wichtig sind, sondern das Leben, und zwar ein gehorsames Leben. Kreuz und Abendmahl sind für mich also Erinnerungsstätte daran, dass ich meine Vergebung daran festmachen kann. Das Kreuz ist der Ort und das Mahl ist der Ort, wo ich feiere mit Gott, dass mir meine Schuld vergeben wurde, wo ich mich daran erinnere, dass Jesus bereit war, sein Leben für mich zu geben. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass das, was Jesus für mich getan hat, zum Beispiel von Paulus an einer Stelle, die wir nachher noch im Lobpreis hören werden, gerade als vorbildliche Lebenshingabe sieht und nicht als alttestamentliches Opfer. Das waren jetzt mal ein paar Bibelstellen. Und wenn wir uns persönlich unterhalten, kann ich euch noch eine ganze Reihe mehr Bibelstellen erzählen, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, die aus heutiger Sicht irritierend, verstörend, zum Teil auch unverständlich sind. Und welchen Reim ich mir darauf mache, wie ich damit umgehe, damit ich nicht irritiert mich vom Glauben abwende, sondern dass sie mir helfen, auch meinen Glauben immer wieder zu suchen und ja mit meinen Fragen und mit meiner Unverständnis auch damit zu Gott zu kommen. Also die Bibel ist schon so für mich wie so ein Krimi. Manches ist schockierend, manches abstoßend, manches irritierend und trotzdem interessant, faszinierend auch oder vielleicht gerade, weil ich nicht alles erklären kann und auch nicht alles erklären will. Manche Fragezeichen bleiben und ich kann und will das nicht befriedigend erklären. Aber selbst beim zentralen Tod von Jesus, wo so ein Fragezeichen bleibt, überwiegt für mich die Faszination und das Beeindruckende, was Jesus da für mich getan hat. So glaube ich daran, dass die Bibel Gottes Wort ist. Auch Gottes Wort an mich heute und nicht nur ein Wort eines Gottes an die Menschen von damals. Ich glaube, dass dieses Wort Lebensveränderung bewirkt, dass dieses Wort zu mir spricht und mir das eine oder andere auch in die heutige Zeit erklärt. Ich kann und will glauben, auch dann, wenn ich nicht alles wissen, verstehen und erklären kann, sogar im Zusammenhang mit dem Opfertod von Jesus. Jesus hat uns mit Gott versöhnt und hat uns damit ein Vorbild gegeben, was ein aufopferndes Leben geben kann und bedeutet. Vielen Dank, lieber Jesus, dass du dich für uns geopfert hast. Und wieder schaue ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder danke ich dir, Herr, wieder gebe ich mein Leben hin, als Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat. Genau das wollen wir jetzt gemeinsam auch singen. Amen.